In Prediger 3, Vers 11, da heißt es, für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. Auch die Ewigkeit hat er den Menschen ins Herz gelegt. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. Der Vers sagt, Gott hat den Menschen Ewigkeit ins Herz gelegt. Und das finde ich einen ganz wichtigen Gedanken, dass Gott, bevor er oder als er jeden Menschen geschaffen hat, ihnen ein Stück von Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Und das sieht man auch, denn in allen Völkern der Erde gibt es eine Ahnung davon, dass nach dem irdischen Leben noch etwas kommt. Die Vorstellungen sind ganz unterschiedlich und teilweise auch etwas grotesk und aus biblischer Sicht auch falsch, aber diese Grundahnung, die gibt es überall. Das sind die Pharaonen, die sich Pyramiden machen lassen und dann lassen sie sich da irgendwelche Dinge mit ins Grab geben, damit sie auch gut zu essen bekommen. Oder die Griechen ließen sich zwei Münzen auf die Augen legen für den Fährmann, der sie dann rüberbringen sollte in die jenseitige Welt als Fahrtgeld. Die Indianer, die denken, dass sie in die ewigen Jagdgründe eingehen. Da ist immer diese Grundahnung, da kommt noch etwas. Gott hat sie uns ins Herz gelegt. Häufig liegt diese Ewigkeit auch in Form einer tiefen Sehnsucht in uns. Da ist dieser absolute Wunsch, dass wenn wir vielleicht einen Menschen verlieren, den wir lieben, dass das nicht das Ende ist. Ich habe schon einige Menschen beerdigt und eben auch die Leute gesehen, die dann am Grab standen. Und fast niemand hat gesagt, ja, war eine schöne Zeit, jetzt ist gut, machen wir Erde drüber und hoffentlich war es es dann. Sondern da ist ein Wunsch, dass wir uns wiedersehen. Im Himmel sehen wir uns wieder. Das ist so dann unser Spruch als Baptisten. Und es ist wichtig, diese Vergewisserung für uns, wir sind nicht auf Dauer von unseren Lieben getrennt. Eine tiefe Sehnsucht nach Ewigkeit liegt in unserem Herzen. Und Gott hat sie ganz bewusst da hineingelegt. Denn diese Sehnsucht soll uns nach Hause geleiten. Manchmal verlieren wir uns ja in der Welt. Oder was heißt manchmal? Wir verlieren uns eigentlich sicher in der Welt, in dem alltäglichen Klein-Klein. Das nimmt uns so in Anspruch. Und dann sind wir gedanklich darauf fixiert, dass wir unser kleines Problem nächste Woche lösen können. Und wir verlieren dabei die Ewigkeit aus dem Blick. Aber Gott hat eben diese Sehnsucht in unser Herz gelegt, die uns daran immer wieder erinnert und sagt, das, was du hier erlebst auf der Erde, das ist nicht alles. Es gibt ein Zuhause, was ich für dich bereite und dorthin bist du unterwegs. Diese Sehnsucht ist wie so ein Navigationssystem, was uns sagt, pass auf, du hast dich verfahren, bitte wenden, es geht woanders in Richtung Himmel. Es nervt uns so lange, dieses Navigationssystem, bis wir die richtige Route nach Hause eingeschlagen haben. Und Gott ist dieses Zuhause. Die Sehnsucht nach Ewigkeit, die führt uns letztendlich zu ihm. Wir stellen fest im Laufe unseres Lebens, dass alles, worauf wir sonst so unser Vertrauen setzen, uns eben nicht dauerhaft hilft und nicht uns zur Ewigkeit führt, sondern dass Gott allein das kann und tut. Am 29. Juli des Jahres 1941, da mussten alle Häftlinge des KZ Auschwitz zum Appell antreten. Die Nazis führten eine Strafaktion durch. Es war nämlich ein Häftling geflohen und um Terror zu verbreiten, haben sie willkürlich Insassen ausgewählt, die dann in den berüchtigten Hungerblock mussten. Das heißt, sie wurden dort eingesperrt und mussten verhungern. Einer der Ausgesonderten, der in diesen Hungerblock musste, fing bitterlich an zu weinen. Er schrie laut, dass er Kinder und Familie hatte und dass diese Kinder jetzt alleine aufwachsen müssten und wie furchtbar das ist. In dem Moment oder in dieser Situation kam ein anderer Häftling auf den KZ-Wärter zu und bat anstelle dieses Ausgesonderten, für ihn in den Hungerblock zu gehen. Das wurde auch gewährt Und so starb dieser Maximilian Kolbe, der das war, im Hungerblock für den Familienvater, der tatsächlich anschließend das Konzentrationslager überlebte und natürlich diese Geschichte erzählte. Maximilian Kolbe war also bereit, sein Leben zu geben in einer Situation, wo er null Vorteil davon hat, wo er nichts dadurch gewinnt. Selbst, dass seine Geschichte erzählt wird, konnte er damals nicht ahnen. Das war 1941, da waren die Nazis noch dabei, alles zu erobern. Also das war alles völlig ohne weltlichen Verdienst hier für ihn. Und trotzdem ist er bereit, sein Leben so hinzugeben und auszutauschen. Wie ist das möglich? Wie kann in einem Menschen eine derartige Gewissheit sein, dass das ewige Leben real ist und dass man, wenn man stirbt, bei Gott ist? Wie kann so ein Glaube reifen, so ein tiefes Vertrauen, das sogar bereit ist, im entscheidenden Fall sich gegen einen anderen Menschen, den man gar nicht kennt, auszutauschen? Darüber wollen wir heute nachdenken und wir hören uns dazu ein Gespräch an, was zwischen einer Gruppe von Menschen und einem Rabbi stattfand. Die Gruppe von Menschen, die konnte nicht glauben, dass es ein ewiges Leben gibt. Und der Rabbi hatte absolute Gewissheit darüber. Und das Gespräch hören wir uns jetzt an und Ann-Christine wird es uns lesen. Der Predigttext oder diese Geschichte steht in Lukas 20, die Verse 27 bis 40, unser Predigttext.
Später. Entschuldigung.
Bist du da? Okay, dann müssen wir ganz besonders gut zuhören.
Später kamen einige Sadduzäer zu Jesus. Diese Leute behaupten, es gebe keine Auferstehung der Toten. Sie fragten ihn: Lehrer, Mose hat uns im Gesetz gesagt, wenn ein verheirateter Mann stirbt und eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, dann muss sein Bruder die Witwe heiraten und dafür sorgen, dass der Verstorbene doch noch einen Nachkommen erhält. Nun gab es da 7 Brüder. Der erste heiratete und starb kinderlos. Darauf heiratete sein Bruder die Witwe, aber auch in dieser Ehe wurden keine Kinder geboren. So ging es weiter, bis alle 7 mit ihr verheiratet gewesen waren. Kinder aber hatten sie nicht bekommen. Schließlich starb auch die Frau. Wessen Frau wird sie nun nach der Auferstehung sein? Schließlich waren ja alle 7 Brüder mit ihr verheiratet. Jesus antwortete: Ehen zu schließen ist eine Sache dieser gegenwärtigen Welt. Die Menschen aber, die von den Toten auferstehen und in die zukünftige Welt kommen dürfen, werden nicht mehr wie hier auf der Erde heiraten. Denn sie können ja auch nicht mehr sterben und müssen deshalb nicht für Nachkommen sorgen. Als Menschen, die vom Tod auferstanden sind, gleichen sie den Engeln. Sie sind Kinder Gottes. Schon Mose hat uns wissen lassen, dass es eine Auferstehung gibt. Als der Herr ihn am Dornbusch begegnete, nannte Mose ihn den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Für ihn sind alle lebendig. Einige Schriftgelehrte stimmten ihm zu. Das hast du gut gesagt, Lehrer. Jetzt wagte niemand mehr, weitere Fragen zu stellen.
Ich Ja, man merkt, dass dieses Gespräch vor 2000 Jahren stattgefunden hat, denn da hört sich vieles abstrus bis fremd an für uns. Kaum nachzuvollziehen, was die Sadduzäer da für Probleme haben. Und auch Jesu Antwort, naja, also da habe ich auch schon Schlüssigeres zum Thema gehört, könnte man denken. Aber die Prinzipien, die dahinter stecken, die sind brandaktuell. Das ist genau so, wie wir heute mit dieser Frage umgehen. Denn genauso wie die Sadduzäer nähern wir uns dieser Frage des ewigen Lebens gedanklich. Sie kommen zu Jesus und sagen, das passt mit meinen Vorstellungen und mit meinen Gedanken, mit meinen gedanklichen Konzepten nicht überein. Die Sadduzäer lebten damals in der Welt des mosaischen Gesetzes. Das war ihre Denkstruktur, das war die Denkbahn, in denen sie sich bewegten. Und da gibt es dann eben diese Regelung, dass eine Frau, wenn der Mann verstirbt, den Bruder heiratet. Das ist, kleine Fußnote, übrigens nicht so bescheuert, wie es sich anhört, sondern das hatte damals den Sinn, dass die Frau versorgt ist. Und das war schon etwas Sinnvolles damals, weil es gab keine Sozialsysteme oder Ähnliches. Das heißt, eine Witwe wäre verhungert. Und um das zu verhindern, gab es eben diese Regelung. Und sie kommen eben von diesen Gedanken her und sagen, ja, das passt ja im Himmel nicht zusammen. Wenn es da so eine Situation gibt, wo jemand mit mehreren verheiratet ist, ja, dann weiß ja keiner mehr, wer jetzt wessen Frau ist, und das klappt doch alles nicht. Und so scheitern sie gedanklich an der Vorstellung, dass es ein ewiges Leben geben kann. Wie gesagt, das sind Gedanken, die sind heute nicht unsere, aber vom Prinzip her geht es uns ganz genauso. Auch wir scheitern immer wieder gedanklich daran, wenn wir versuchen, von unserer jetzigen Welt ausgehend das ewige Leben zu verstehen. Dann stehen wir da vor einem offenen Grab und sagen, da wird jetzt Erde drüber geschüttet und dann verwest das. Was soll da auferstehen? Was ist da noch übrig? Da ist in 5 Jahren maximal das Zahngold da noch, aber da ist nichts, was auferstehen könnte. Das macht gedanklich keinen Sinn. Wir scheitern daran, ein gedankliches Konzept zu haben, was uns erklärt oder was uns beweist, dass wir ewiges Leben haben werden. Natürlich gibt es so manche Konzepte, die auch vielleicht einigermaßen hilfreich sind und vielleicht so ein bisschen weiterhelfen. Ich hatte in Vorbereitung auf die Predigt ein Konzept gehört, was ich ganz interessant fand. Und zwar sagte der Prediger so: Stellt euch vor, ihr habt einen Computer und der Computer geht in die Jahre und es ist klar, dass die Hardware irgendwann kaputt geht. Jetzt macht ihr Folgendes: Ihr speichert alle oder ihr nehmt alle Programme, die da drauf sind und die Bilder, die ihr drauf gespeichert habt und die Briefe, und ihr komprimiert das und lädt das in eine Cloud hoch. Und dann geht der Computer tatsächlich kaputt, ihr müsst ihn wegschmeißen. Aber ihr kriegt einen neuen Computer und da spielt ihr dann das, was in der Cloud ist, wieder drauf. Und dann ist zwar das Gehäuse ein anderes, aber die Programme, die darauf laufen, und die Erinnerungen sind identisch. Dann hat er das so als Vergleich genommen und gesagt, so ist das auch. Gott macht sozusagen ein Update unserer Persönlichkeit, unserer Erinnerungen. Es wird hochgeladen in die Wolke und von der Wolke, wenn wir dann einen neuen Körper haben, einen himmlischen Leib, wird es wieder draufgespult. Vielleicht hilft das, ich weiß es nicht. Manche sagt, ja, so könnte man sich das vielleicht vorstellen. Aber es ist natürlich kein Beweis. Nichts davon kann uns wirklich Sicherheit geben. Das ist klug gedacht vielleicht, aber auch nicht mehr. Jesus sagt zu den Sadduzäern, es ist ganz anders, als ihr denkt. Es ist nicht so wie hier auf der Erde. Es ist nicht so, dass ihr mit euren Gedanken da ein bisschen weiterspinnen könnt und dann wisst ihr, wie es im Himmel ist. Sondern ihr werdet sein wie die Engel im Himmel. Damit meint er nicht, ihr habt einfach nur weiße Kleider und 2 goldene Flügel und dann ist alles so wie jetzt. Nein, es ist eine völlig neue Dimension. Und das ist der entscheidende Punkt. Du nährst dich der Ewigkeit nicht, indem du kluge Gedanken darüber denkst, sondern du nährst dich der Ewigkeit dadurch, dass du Erfahrungen machst, Erfahrungen mit Gott. Mit Gedanken kannst du die Ewigkeit nicht ergründen. Der Apostel Paulus hat einmal die Ewigkeit erlebt. Er schreibt im Korintherbrief, dass er in den dritten Himmel versetzt wurde. Er war also in der Ewigkeit. Und er sagt darüber, was ich dort gesehen habe, dafür gibt es in dieser Welt keine Worte. Er sagt, ich kann es euch nicht sagen, ich kann es euch nicht beschreiben. Es ist unmöglich, Begriffe zu finden, die euch wiedergeben, was ich da erlebt habe. Es ist nicht möglich. Man kann es nicht intellektuell erfassen und man kann es auch nicht durch Worte weitergeben, sondern man kann es nur selbst erleben. Und das ist der Weg zur Gewissheit. Wenn wir Schritte gehen, dass wir es selber erfahren, selber erleben. Und der Ausgangspunkt dafür ist der Gedanke, dass wir sagen, die Ewigkeit muss jetzt hier sein. Denn Ewigkeit ist nicht begrenzt. Wenn die Ewigkeit erst in 1000 Jahren anfangen würde, wäre sie nicht ewig, sondern sie muss hier und jetzt da sein. Das heißt, es ist möglich, Ewigkeit jetzt hier auf der Erde zu erleben. Vielleicht nicht in der Klarheit und Reinheit, wie es im Himmel ist, aber das, was Ewigkeit ausmacht, ist schon jetzt da. Und wenn wir uns das klar machen, dann können wir lernen, diese Ewigkeit intuitiv zu erfassen. Wir können ein Gespür dafür entwickeln, was es denn eigentlich ist. Wir können aussondern, was es nicht ist, und dann bleibt übrig, was es ist. Und dann können wir es intuitiv erfassen. Und dadurch wächst Gewissheit. Woran merken wir, dass wir die Ewigkeit am Wickel haben? Wie fühlt sich das an? Es fühlt sich an wie zu Hause. Wenn du das Gefühl eines Friedens hast, eines Gefühl, ja, ich bin zu Hause, ich bin hier irgendwo angekommen, dann weißt du, dass du der Ewigkeit ganz nahe bist. Die Ewigkeit nicht gedanklich erfassen, sondern wirklich erleben. Darum geht es. Und Jesus verweist uns in diesem Zusammenhang auf den Dornbusch. In diesem Gespräch verweist er auf Mose, wie der am brennenden Dornbusch stand. Ihr kennt die Geschichte. Mose war ein Flüchtling, der hatte jemanden umgebracht und er war jetzt auf der Flucht und er hütete die Schafe seines Schwiegervaters, war also eine gescheiterte Existenz, könnte man sagen. Und er ging da durch die Wüste und sah plötzlich diesen brennenden Dornbusch, der brannte, aber nicht verbrannte. Und durch diesen Dornbusch sprach Gott zu ihm. Gott begegnete ihm an diesem Dornbusch. Das ist kein Märchen aus längst vergangener Zeit. Das ist nichts etwas, was vor 5000 Jahren passiert sein könnte, aber heute auf keinen Fall. Sondern das ist etwas, was viel häufiger passiert, als du denkst. Viel häufiger, als du denkst, begegnet dir Gott in deinem Alltag. Viel häufiger offenbart sich Gott dir, aber in den allermeisten Fällen nimmst du es nicht wahr. Immer dann, wenn du in deinem Herzen einen inneren Frieden spürst, zum Beispiel, wenn eine schwierige Situation ist und du weißt nicht mehr ein noch aus und du hast auch noch gar keine Lösung, aber da ist ein tiefes Vertrauen plötzlich, das sagt, das klappt schon, Gott wird das regeln, so ein tiefer Frieden. Dann begegnet dir Gott oder ist dir Gott begegnet. Oder du spürst innere Freude in dir, die keinen äußeren Grund hat. Du freust dich jetzt nicht über ein neues Auto, was dir geschenkt wurde, sondern plötzlich merkst du, ja, es ist ein Privileg zu existieren. Es ist ein Privileg, in dieser Welt zu leben. Und du bist fröhlich darüber. Du hast eine innere Freude im Herzen. Da berührt dich Gott. Oder wenn wir einen Menschen lieben, das muss nichts Großes sein, eine kleine Situation, wo man sich verbunden fühlt, wo man vielleicht lächelt und man kriegt ein Lächeln zurück und man spürt, hier ist eine Verbundenheit da. Auch da ist Gott gegenwärtig, da haucht uns der Atem Gottes an. Hier und jetzt brennt der Dornbusch. Die Frage ist, ziehst du deine Schuhe aus und gehst du darauf zu oder latschst du einfach dran vorbei? Das ist unser Problem, dass wir nicht merken, dass da Gott am Wirken ist, dass Gott sich offenbart, sondern dass wir einfach das ignorieren, weil wir so beschäftigt sind mit verschiedenen Dingen. Mose zog seine Schuhe aus, er ging auf diesen brennenden Dornbusch zu und er forschte nach. Und das sollten auch wir machen. Wir sollten hineinhorchen in die Stille, in diesen tiefen Frieden, der manchmal so punktuell in unserem Herzen aufflammt. Wir sollten in diese Stille hineinhorchen und erforschen, woher sie kommt, was da gegenwärtig ist, wenn doch gar kein Gedanke kommt. Wir sollten uns verankern in diesem Frieden, der bei Zeiten unser Herz durchweht, und daran festhalten und ganz genau spüren, was das bedeutet, woher er kommt und was er bedeutet. Diese kleinen Situationen, wo wir Menschen liebevoll begegnen, die sollten wir uns bewusst machen. Wir sollten bewusst wahrnehmen, dass da was passiert, dass Gott dort gegenwärtig ist. Denn es ist ja so, wenn uns etwas bewusst wird in unserem Leben, wenn wir unsere Aufmerksamkeit darauf lenken, dann wird es immer größer. Das gilt mit den positiven Dingen im Leben genauso wie mit den negativen. Das, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, das nimmt einen immer größeren Raum in deinem Leben ein. Und wenn du diese kleinen Fingerzeige Gottes, wenn du diese kleinen Offenbarungen in deinem Alltag bewusst wahrnimmst, dann werden sie intensiver, dann werden sie größer und dann lernst du auch ihre Bedeutung kennen und verstehen. Mose forschte nach und er wollte wissen, was hat es auf sich mit dem brennenden Dornbusch? Und er forschte so lange, bis er den Wesenskern Gottes herausfand. Und zwar fragte Mose nach Gottes Namen. Der Name im Alten Testament ist jetzt nicht so, wie das heutzutage ist, ne? Ich heiße Niklas, könnte auch Peter heißen, wird keinen Unterschied machen. Der Name Gottes war Ausdruck der Person, Ausdruck des Wesens. Und wenn Mose nach dem Namen Gottes fragt, dann fragt er, was ist dein Kern? Was ist dein Wesenskern? Und Gott antwortet ihm, mein Name ist Ich Bin. Ich bin da. Ich bin der Ich Bin. Und das ist auch etwas, was wir herausfinden werden, wenn wir diesen kleinen Offenbarungen in unserem Alltag immer weiter nachgehen. Wir werden erkennen, dass Gott da ist, dass er maximale Präsenz ist, dass egal was passiert und sei das noch so schlimm und grausam, dass da immer diese Gegenwart Gottes ist, dass du alles aus deinem Leben herausnehmen könntest, alles könntest du hinwegnehmen. Ich könnte jetzt hier rauslaufen, dann wärt ihr für mich nicht mehr da. Ich könnte mir die Haare abschneiden, dann wären meine Haare nicht mehr da. Alles kann man wegnehmen aus seinem Leben, aber das nicht. Nicht die Gegenwart Gottes. Diese Präsenz ist immer da. Und aus dieser Gegenwart Gottes sprudelt das pure Leben. Diese Gegenwart hält alles im Dasein. Diese Gegenwart hat zur Ursache, dass dein Körper funktioniert, dass Pflanzen wachsen, dass Sauerstoff ausgetauscht wird in deinen Lungen. All das wird getragen und gehalten von dieser Gegenwart. Und wenn es dir gelingt, damit immer mehr in Kontakt zu kommen, eben indem du an kleinen Punkten in deinem Leben erstmal erkennst, dass sie da ist und dann Aufmerksamkeit dem gibst und es dadurch einen immer größeren Raum einnimmt, wenn es so immer mehr in deinem Leben präsent ist, dann verstehst du intuitiv, dass da etwas in dir ist, was niemals sterben wird. Dann verstehst du, dass dein Körper zwar vergeht, und das tut er natürlich, jeder Körper wird sterben, aber da ist etwas in dir, das wird nicht vergehen. Das ist gehalten von dieser Gegenwart, von dieser absoluten Präsenz, die niemals abwesend sein kann. Nun fragt unser Verstand natürlich, ja, dann sag uns doch mal, was ist denn dieser Kern, der da ewig bleibt? Gib doch mal eine Definition. Aber so eine Definition gibt es nicht. Wenn es sie gäbe, hätte sie Jesus uns gegeben. Dann hätte er uns gesagt, was ist die Definition? Aber das kann man eben mit Worten nicht beschreiben. Und es macht auch gar keinen Sinn, das zu beschreiben, selbst wenn man dafür irgendwelche Worte benutzt, weil dann hat man das noch lange nicht erfasst. Dann hat man nur ein gedankliches Konzept darüber. Jesus gibt uns diesbezüglich keine Definition, sondern er sagt in Johannes 17, Vers 3, das ist ja das hohepriesterliche Gebet, also Jesus betet zu Gott und er sagt, das ist das ewige Leben, dich zu kennen und den, den du gesandt hast. Das bedeutet ewiges Leben, Gott und Jesus Christus zu kennen. Kennen meint hier, innig zu erleben, intuitiv Gemeinschaft mit ihm zu haben. Je mehr du das hast, je tiefer du in Gottes Gegenwart eindringst, desto fester wird dein Wissen vom ewigen Leben. Das ist das ewige Leben, dich, Vater, zu kennen und den, den du gesandt hast. Das allein kann uns Gewissheit schenken. Und das ist der Grund, warum Maximilian Kolbe in dieser Situation, wo nichts, aber auch wirklich gar nichts menschlich gesehen dafür spricht, dass er sich hier austauscht gegen einen Häftling, der zum Tode verurteilt wurde, dass er da sagt, ihr könnt mich nehmen anstatt ihm. Einer seiner Mitstreiter, also auch ein Widerstandskämpfer aus dem Dritten Reich, ich glaube, die beiden kannten sich gar nicht, aber die haben für die gleiche Sache oder gegen die gleiche Sache gekämpft, gegen die Nazis, war Dietrich Bonhoeffer, auch ein Widerstandskämpfer, der diesen festen Glauben, diese feste Gewissheit auf das ewige Leben hatte. Vor seiner Hinrichtung, die letzten Worte, die er gesagt hat, waren: Das ist das Ende, das ist das Ende, aber für mich ist es der Beginn des Lebens. Das ist das Ende, aber für mich ist es, das, ist es der Beginn eines neuen Lebens. Wir haben uns heute angeschaut, wie so eine geistliche Gewissheit, wie so eine Gewissheit auf das ewige Leben entsteht in Menschen. Und ich möchte noch einmal das Wichtigste wiederholen. Wir müssen uns zunächst einmal klar machen, dass so eine Gewissheit nicht durch gedankliche Konstrukte entstehen kann. Gedankliche Konstrukte können helfen. Ja, wenn man computeraffin ist und man findet das gut, da mit Cloud hochsaugen und dann neue Hardware wieder draufspielen, dann kann das mal helfen. Aber es wird uns keine absolute Gewissheit geben. Es ist auch immer nur ein Modell. Es ist niemals die Realität, was wir da gedanklich uns ersinnen. Denn es ist ganz anders, sagt Jesus, ganz anders, als ihr euch das überhaupt nur vorstellen könnt. Rein theoretisch könnt ihr es euch nicht vorstellen. Wir können uns der Ewigkeit nur nähern, indem wir Gott erfahren. Denn Gott ist die Ewigkeit. Die Ewigkeit ist geprägt durch seine Gegenwart. Und wir verstehen nur dann, was Ewigkeit bedeutet, wenn wir in seine Gegenwart treten. Der Ausgangspunkt ist, dass die Ewigkeit jetzt hier ist, dass Gott gegenwärtig ist und dass ich es jetzt hier schon erleben kann. Und da kann uns Mose ein Vorbild sein. Wie er den brennenden Dornbusch gesehen hat, die Offenbarung Gottes, und er ist darauf zugegangen. So müssen auch wir auf die kleinen Offenbarungen in unserem Leben ganz bewusst zugehen, ihnen Aufmerksamkeit geben und sie bewusst wahrnehmen. Denn nur dann wird sich das vergrößern, dann werden wir das intensiver erleben, wenn wir ihm größeren Raum geben. Und dann werden wir eben diese Gegenwart Gottes immer besser erkennen, immer mehr wahrnehmen können, diese Präsenz, aus der alles Leben strömt. Und wir werden intuitiv wissen, dass diese Gegenwart Gottes uns immer halten wird und dass es einen Kern gibt von uns, der ewig lebt. Und dann wächst die Gewissheit, dass auch für uns das Ende auf dieser Erde der Beginn eines neuen Lebens ist. Amen.